Deutschlandfunk Kultur. Neue Musik.
Seit mehr als 30 Jahren beschäftigt sich der Schweizer Komponist Edu Haubensack mit Stimmungen, die vom traditionell temperierten Tonsystem abweichen. Auf dem schwankenden Boden variabler Stimmungen unternimmt er den Versuch, sinnvollen Zusammenhang neu und ganz individuell zu konstituieren. Neben Stücken in traditioneller Besetzung gibt es dabei immer wieder extrem reduzierte Kompositionen, die allein durch die Wahl des Instrumentariums etwas von einer Versuchsanordnung haben. Geleitet wird er dabei vor allem von seinem Interesse am physikalischen Phänomen des Klangs. Haubensack versteht Musik als eine ebenso freie, aber nicht minder strenge Choreografie von Klängen. Falsches Konzert. Die Zwischentöne des Edu Haubensack. Hören Sie eine Sendung von Thomas Mayer.
»Bitte, stellen Sie das doch ab«, sagte mein Klavierstimme, sichtlich genervt, als ich ihm diese Musik von CD vorspielte. Er fürchtete wohl um sein feingestimmtes Gehör. Und tatsächlich, ein bisschen muss man sich ja auch erst reinhören in die verstimmten Klänge des Zürcher Komponisten Edu Haubensack. Falsch mögen sie zunächst klingen. Und auch Haubensack selber hat sich die unterschiedlichsten Stimmungen und Verstimmungen erst über Jahrzehnte hinweg erarbeitet. 1954 geboren, studierte er in Basel bei Thomas Kessler und Robert Suter und geriet dabei in jene 70er Jahre hinein, in denen die neue Musik wieder einmal gehörig umgekrempelt wurde. Junge deutsche Komponisten reklamierten das Recht auf Tonalität, die Spektralisten aus Frankreich untersuchten Obertonklänge und aus Amerika wehte ein starker minimalistischer Wind. Schwarz-Weiß aus dem Jahr 1979. Das erinnert an Minimal Music und tatsächlich war die Musik von Steve Reich damals ein wichtiger Referenzpunkt für Edu Haubensack, neben John Cage übrigens. Gleichzeitig wird darin aber auch ein Suchen nach Klangwolken und Klangballungen spürbar, nach harmonischen Zusammenhängen. Und so war es dann eigentlich doch nicht so überraschend, als er einige Jahre darauf mit anderen eben scheinbar falschen Tönen aufwartete.
Ja, der Auslöser war Anfang der 80er Jahre ein elektronisches Studio. Da habe ich gearbeitet mit den Bändern noch, 16-Spur-Tonmaschinen. Und da gab es ja bei dem Revox eben diese berühmte einzelne Knopf, auf dem Varispeed stand. Und wenn man dort ein bisschen gedreht hatte, gab es Veränderungen der Stimmung, auch gleichzeitig der Tonhöhe. Und da habe ich da mit dem experimentiert. Also der Ursprung ist eigentlich ein elektronischer.
Aber Edu Haubensack beließ es nicht dabei, ab und zu an einem Knöpfchen zu drehen und die Tongeschwindigkeit zu verändern. Er ging mit System ans Werk.
Dann habe ich das versucht, auf Gitarre zu übertragen und auf das Klavier. Ich glaube, das erste ist 1989, ist das erste Klavierstück. Und vorher war eigentlich noch ein Orchesterstück, nämlich Kurven, Konturen, Figuren. Mhm. Das sind zwei Klaviere in einem Dritteltonabstand mit einem kleinen Kammerorchester. Das war damals das Paul-Sacher-Orchester, Collegium Musicum in Zürich. Das war so der Anfang, Mitte der 80er Jahre. Und habe ich mit verschiedenen Stimmungen nicht alle Instrumente verändert gestimmt sind, sondern zwei Stimmniveaus etabliert werden, also im Dritteltonsystem. Ja, das hat mich einfach schon sehr fasziniert, dass plötzlich diese Verschiebung und diese völlig neuen Klänge, die da aufgetaucht sind.
Ein Ausschnitt aus dem Stück Kurven, Konturen, Figuren. Damit wurde die Mikrotonalität zu einem Ausgangspunkt seines Schaffens. Zum wichtigsten neben einigen anderen. Ido Haubensack schafft außerdem Installationen, schreibt Konzeptstücke und Gedichte und hat bislang 10 Filme gedreht. Das ist das ganze Panorama. Die Beschäftigung mit der Mikrotonalität ist aber bei weitem der prominenteste Strang. Damals, in den 80er Jahren, entdeckte er die Musik von Charles Ives und vor allem dessen Three Quarter Tone Pieces von 1923-24.
Das Three-Quarter-Tone-Piece von Charles Edward Ives, das ist sicher ein Urgestein der veränderten Stimmung, indem dass man zwei verschiedene Stimmniveaus nimmt, also diese beiden Klaviere im Vierteltonabstand. Das ist sicher einer der wichtigsten Referenzpunkte. Bei mir ist das eigentlich systematisch anders, jede Seite. Es geht auch nicht um historische Stimmungen, es geht nicht um reine Stimmungen. Ich suche nicht etwas, was besser wäre als etwas anderes, sondern ich suche die Vermehrung und die Multiplikation der Stimmungen, damit es verschiedene Welten gibt. Und das ist vielleicht mein Arbeitsfeld.
Worin lag denn die Faszination der Mikrotonalität? Gewiss nicht im bloßen Reiz der falschen Note, sondern in den ungewöhnlichen harmonischen Farben.
Es gab ihr dann plötzlich so eine ganz neue Farbe in der harmonischen Struktur. Und bis anhin hat mit wirklich vertikalen harmonischen Strukturen in erster Linie ein Olivier Messiaen gearbeitet, aber immer in diesem ganz klaren, temperierten, fixen Tonsystem. Das hat mich einfach fasziniert. Eben nicht das Melodische war nicht im Vordergrund, sondern das Harmonische. Und dort habe ich dann gedacht, da will ich mal ansetzen. Und ich kam dann immer weiter in diesem Höhlensystem oder in dieser Möglichkeit, etwas zu entwickeln. Und da kamen dann einige Sachen hervor, die ich am Anfang gar nicht daran gedacht hatte.
Wenn man sich bei den Komponisten umschaut, die sich intensiv mit der Mikrotonalität beschäftigt haben, so merkt man, dass die meisten von ihnen ihr bevorzugtes System entwickelt haben. Dritteltöne, Vierteltöne, Zwölfteltöne oder naturreine Stimmung, Spektralklänge, exotische Tonleitern und so weiter. Edu Haubensack legt sich da bewusst nicht auf ein System fest.
Das Entscheidende ist eigentlich, dass man immer wieder ein neues System selber entwickelt. Also ein neues Tonsystem entwickeln ist schon, sagen wir mal, die Hälfte der Komposition oder ein Drittel. Ja, man hat dann wieder ein neues Feld und wieder ein neues Instrument, wenn man so will. Man verändert eigentlich alles. Also man kreiert zuerst wie ein Instrument, also Harry Parr zum Beispiel, der hatte seine Instrumente gebaut, aber in einem bestimmten System, dem 43-Ton-System, Just Intonation System von Harry Parr. Er hat auf einem System gearbeitet, ich arbeite in vielen, vielen verschiedenen Systemen, die ich selber erfinde und immer wieder neu mache für ein neues Stück.
In seinem breiten Oeuvre tauchen zwar die unterschiedlichsten Instrumente auf, sein besonderes Ohrenmerk galt jedoch lange dem verstimmten Klavier. Große Stimmung, 1 bis 10, nennt er den Zyklus, der zwischen 1989 und 2005 entstanden ist. In jedem dieser 10 Stücke wird der Flügel auf andere Weise verstimmt.
Es gibt zwei sehr unterschiedliche Grundstrukturen. Also entweder man verändert die Tonhöhe selber oder man verändert einen Ton, einen Chor eines Tones auf das ganze Instrument übertragen, also eine chorische Veränderung. Und das sind zwei grundverschiedene Stimmungssysteme. Beim Chorischen ist das ja dann, dass diese drei Seiten eines Tones verändert gestimmt werden. Dann gibt es diesen kleinen Cluster oder dieser kleine Dreiklang, der mit einer Taste angespielt wird. Und wenn man das so belässt, also nicht chorisch, dann kann man das rauf oder runter stimmen, die 88 Tasten, und die Tonhöhen bleiben und die Intervalle sind dann auch klar. Und bei der chorischen wird es verunklart, gibt es ein Amalgam, es gibt eine Mischform, es gibt keine klaren Tonhöhen mehr, sondern es ist mehr ein harmonisch-klangliches Resultat hier möglich.
Die eine Möglichkeit ist relativ naheliegend und durchaus verbreitet. Die Saiten des Klaviers werden zwar verstimmt, aber wenn ich eine Taste drücke, ist jeweils nur eine Tonhöhe zu hören. Anders ist es, wenn ich die drei Saiten einer Taste nochmals gegeneinander verstimme. Dann erklingt ein Mini-Cluster, auch wenn ich nur eine Taste drücke. Und das lässt sich nun sogar noch weiterdenken. Etwa, wenn ich die tiefste Saite einer Taste tiefer stimme als die höchste der nächstunteren. Damit eröffnet sich ein weites Feld. Wie geht Edu Haubensack nun bei der Arbeit vor? Er entwirft ein Stimmungsmodell, ruft seinem Klavierstimmer an, Urs Bachmann in Wetzikon, und dann?
Und dann höre ich mir die Stimmung an. Ich spiele dann einfach auf dem Klavier und höre mir an, was das ist. Und irgendwann geht's dann los mit Komponieren. Ich meine, das ist eine Hypothese, wenn man ein System entwickelt für so viele Saiten, es sind 230 oder 240 Saiten, und wenn man alles verändert, kann man das nicht im Voraus wissen, was da geschieht, was für Klänge da wirklich auf einem zukommen. Inzwischen habe ich eine gewisse Erfahrung, weil ich mir in Cent denke und wenn ich, wenn es 230 Cent ist, dann weiß ich, ach so, das ist die Umkehrung der Natursepp zum Beispiel, dann weiß ich schon, wie der klingt und so weiter und so fort. Aber das ist dann nur ein bestimmtes Intervall, das man dann vielleicht kennt und andere kennt man auch, aber als Gesamtes ist es immer auch eine schöne Überraschung.
Im Klavierstück Hallo, nun wurde der Flügel so verstimmt, dass mit einer Taste gleich drei Tonhöhen erklingen. Der Titel Hallo weckt Assoziationen.
Das Wort wird eigentlich in der Astronomie benutzt, wenn ein Hallo, ein Kreis um den Mond oder um die Sonne, das sind diese Reflexe in der Atmosphäre. Diesen Namen habe ich einfach toll gefunden, für das zu bezeichnen, dass ein Ton ein Halo bekommt. Das heißt, es gibt einen Hof um einen Ton herum und das ist so im Mikrobereich dann ein kleiner Klang.
Ein Ausschnitt aus Hallo für verstimmtes Klavier, komponiert 2004, gespielt von Simone Keller. Und nun zum Vergleich eine andere Stimmung, die Edu Haubensack zwei Jahre zuvor entwickelt hat. Gefärbte Variationen.
Bei dieser Stimmung, da sind eigentlich alle 88 Tasten, Tonhöhen sind verändert gestimmt, nach oben oder nach unten neu gestimmt. Und zwar nenne ich das All verändert. Ich habe so gewisse Worte entwickelt und dann natürlich auch etwas sehr Wichtiges, nicht äquidistant. Das heißt, die temperierte Stimmung ist ja ein wirklich streng äquidistantes System mit den 100 Zens, 200 Zens und so weiter. Und das ist ein nicht äquidistantes System. Und dann gibt es noch das Oktavierende oder Nicht-Oktavierende. Hier haben wir das Nicht-Oktavierende, also die Oktaven sind auch nicht richtig, sondern etwas verschoben gestimmt, wenn man das hört. Und es wird zwischen 3 und 89 Cent wird nach oben und nach unten gestimmt. Und das gibt unzählige verschiedenste Intervalle und Kombinationsmöglichkeiten.
Daraus entstehen ganz neue Intervallkonstellationen und Farben. Deshalb der Titel, gefärbte Variationen. So werden hier spürbar die Möglichkeiten einer Stimmung bis in die Verästelungen hin erkundet und erhorscht. Diese Veränderung birgt aber auch überraschende melodische Wendungen, die mit dem Hineinhören bald ganz natürlich und frisch erscheinen.
Das ist melodisch sehr interessant, weil ich bringe oft einzelne Töne sukzessive rein und baue die auf zu einem Akkord. Und dann gibt es vielleicht einen lauten Ton, der etwas länger im Raum stehen bleibt. Und dann etwas später kommt dann ein zweiter Ton dazu, der dann etwas abweicht von dem ersten. Und hinten gibt es eine ganze Reihe von harmonischen Bewegungen. Also ich versuche jetzt irgendwie ein ganz bestimmtes Punkt, an dem ich oft arbeite in diesem Stück, etwas Lautes und dann kommen die leisen Töne dazu, mischen sich dazu zum Akkord. Und das gibt dann melodische Linien, die sich so zeigen in dieser Skordatur.
Thank you.
gefärbte Variationen aus dem Zyklus Große Stimmung 1 bis 10 von Edu Haubensack, gespielt von Thomas Bächli am verstimmten Flügel. Und hierher gehört nun doch die häufig gestellte Frage: Wie sehr werden die Instrumente durch solche Stimmungen bzw. Verstimmungen denn strapaziert? Mögen das die Klavierstimme? Und mögen es die Instrumente?
Ja gut, also ich meine, ich kann nicht mit einem Klavier sprechen. Ich weiß nicht, ob das Klavier das mag, aber ich weiß zum Beispiel, dass ich mal ein Konzert in Berlin mit zwei verändert gestimmten Klavieren habe machen können. Und das war da im Max-Planck-Institut in Berlin und die haben dann zwei so ganz wirklich tolle Instrumente hingestellt und da wurde im Vorfeld natürlich dann gesagt, ja, sie sind ins Chordatur und die haben dann lange gesagt, ja, ja, schon okay, wir machen das. Und dann 10 Tage vor dem Konzert haben sie gesagt, nein, das kommt überhaupt nicht in Frage. Dann ging es natürlich los und dann habe ich meinen Klavierbauer angerufen und gesagt, du, bitte könntest du mal nach Berlin telefonieren von Fachkraft zu Fachkraft, damit die glauben, dass man da nichts kaputt macht. Und das hat er dann gemacht und die haben dann gesagt, okay, wir machen's. Und siehe da, am Konzertabend haben diese beiden Klavierbauer und Stimmer in Berlin einfach einen riesigen Vortrag gehalten über meine Stimmung und die waren total begeistert. Und das war einfach wirklich eine Bestätigung, dass diese fixe Idee, dass ein Klavier einfach so klingen und so gestimmt werden muss, wie es eben ist heute in dieser temperierten Stimmung, dass das nicht dem Instrument überhaupt nicht schaden muss, einfach zurückstimmen, wenn man wieder eine andere Stimmung haben will. Aber das ist eigentlich sehr flexibel. Also diese Geschichte ist eigentlich sinnbildlich für alle Widerstände, die mir immer wieder entgegentreten. Also ich kann sehr oft diese Arbeiten nicht zeigen, nicht aufführen, weil der Veranstalter einfach sagt, kommt nicht in Frage. Und das ist natürlich ein großes Handicap.
Ist die Stimmung einmal festgelegt, prägt sie auf starke Weise die daraus entstehende Komposition. Gewisse Stimmungen bergen eher klangliche oder klangfarbliche Möglichkeiten, andere beeinflussen die Harmonik oder Melodik. Je nachdem achtet Edu Haubensack auch sorgfältig darauf, dass die Qualitäten und Besonderheiten einer Stimmung hervortreten können und zum Tragen kommen.
Ich habe mich abgewendet, dann immer die Progression der Komplexität herzustellen. Wenn man komponiert, ist immer die Frage, wie ist es einfach, ist es komplex, also die Strukturen. Und gewisse Komponisten haben sich sehr stark auf äußerst komplexe Partituren, also auf schwarze Partituren, mit dieser Komplexität beschäftigt und ich habe eher das Gegenteil gemacht. Ich mache eigentlich weiße Partituren. Sie sehen nicht komplex aus in der Regel. Aber das kommt davon, weil die Stimmung an sich schon eine Komplexität hat. Und wenn man die Komplexität mit einer weiteren Komplexität konfrontiert, dann gibt es einen Auslöschungseffekt und es funktioniert nicht mehr. Man hört nicht mehr, was sich wirklich verändert hat. Und darum habe ich mein Komponieren angepasst, wie ich komponiere auf das System, was das Klavier, wenn wir jetzt bei diesen Klavierstücken bleiben wollen, was da für Klänge hervorgerufen werden können.
Fast exemplarisch dafür ist das Stück H für Viva von Solo, das natürlich auch verstimmt ist. Die Musik schreitet rhythmisch sehr gleichmäßig vorwärts und weil sie auf dieser Ebene so einfach ist, kann man die Aufmerksamkeit hier auf etwas anderes richten, auf die Mikrotöne und die dabei entstehenden Schwebungen.
Ja, also H, das ist dieses Vibraphon in Skordatur. Impulsmäßig geht das durch, mit einigen kleinen Abweichungen, damit es nicht stur wird. Und da ist einfach wirklich wichtig, dass diese Interferenzen und diese Schwebungen, die ja auch Pulse generieren, dass die plötzlich sich überlagern. Und die hört man dann sehr klar, weil man keine Rhythmik benutzt in diesem Stück. Dann hört man diese Schwebungen gar nicht. Und so werden die ganz glasklar, stehen die im Raum. Und dann gibt es eben eine Art Polymetrik, polypulsmäßige Erscheinung des Klanges, weil der Vibraphonklang ist ja ein Klang, der sehr grundtonbetont ist und sehr klar eine Linie zeigt. Also es ist ein Ton wie eine Oboe, die ganz klar ist, aber Vibraphon ist eben ein verklingender Ton und da kann man Überlagerungen machen. Also da gibt es diese Schwebungen, die man immer wieder hört in den verschiedenen Geschwindigkeiten. Und ein zweites Phänomen ist ja das, was diese Terzo Suono, das der Giuseppe Tartini entdeckt hat. Das sind die Differentialtöne. Und diese Differentialtöne, die hört man auch als Bass. Dann plötzlich kommt ein Terzo Suono, wie ich gesagt habe, dazu. Und diese Ebene kommt dann quasi wie als erweiterte Stimme dazu. Und das ist schon sehr interessant. Insofern wird so ein Stück auch wieder komplex.
H von Edo Haubensack, gespielt von Martin Lorenz auf einem skordierten Vibraphon. Manchmal geht es ihm also um solche feinen Nuancen. Manchmal jedoch entwickelt sich die Musik im freien Fluss. Je nachdem stecken dahinter unterschiedliche dramaturgische Überlegungen.
Als Komponist kann man nicht umhin, einfach die Zeit als wichtigen Faktor anzuerkennen. Und die Zeit spielt natürlich eine wichtige Rolle. Das ist auch die Dramaturgie und das ist für mich auch immer etwas sehr, sehr Wichtiges. Entweder ich mache eher ein abstraktes Stück, ein Stück, das von der Idee vor allem lebt, also Streichtrio eben zum Beispiel, ist ein ziemlich konzeptionell angelegtes Werk. Und dann gibt es aber auch andere, die mehr im Dramaturgischen funktionieren, mit Spannungsaufbau, Spannungsabbau und Gewichte und so weiter, was in jeder Komposition eine bestimmte Rolle spielt.
Das eben erwähnte Streichtrio von 1994 führt hier weiter. Bei einem Klavier oder auch einem Vibraphon muss man sich im Vorhinein festlegen auf eine Stimmung, die dann durch das ganze Stück hindurch fixiert bleibt. Bei Streichinstrumenten hingegen kann man viel flexibler vorgehen, während des Spiels selber. Dadurch ergeben sich andere Möglichkeiten.
Also ich musste mich entscheiden bei den Streichen, ob ich die linke Hand, also die Saiten greift und die Tonhöhe bestimmt, ob ich das verändern will und angeben will, Vierteltöne, Achteltöne oder was auch immer. Das können die Streicher heute ja viel besser, also die haben das jetzt auch inzwischen viel besser gelernt, aber kleinste Nuancen kann man dann in den hohen Lagen bei der Geige zum Beispiel, kann man gar nicht mehr ausführen, weil die Finger einfach, ja, die sind einfach zu dick, nicht? Und das geht einfach nicht. Und wenn man eben eine Skordatur macht, wenn man eine feine Stimmung macht in der Saite selber, wenn man ein Streichtrio hat, hat man 12 verschiedene Saiten, 12 Individuen, die man verschieden stimmen kann. Und wenn man dann mit den eingeübten linken Hand spielt, dann bleibt eigentlich wirklich die Skordatur und diese Mikrotöne bleiben dann im Raum ganz klar stehen. Also sie erscheinen richtig und sie werden nicht mit der Hand in etwa abgesucht. Und das gibt auch eine ganz andere Haltung und ein ganz anderes Resultat im klanglichen Bereich. Darum habe ich mich sehr früh auf die Skordatur bei allen Instrumenten fixieren wollen, weil dort die besten Resultate kommen, was harmonisch und auch melodisch funktioniert.
Durch die Skordatur hat Edu Haubensack die beste Kontrolle über die Stimmung. Es gibt aber auch Momente, wie im zweiten Satz seines Streichtrios, in denen er die Kontrolle bewusst abgibt.
Ich mache dann vielleicht eine teilkontrollierte Stimmung während dem Spiel. Und das heißt, während dem Spiel kann man nicht genau stimmen, das ist ja klar, weil das Musikstück läuft ja. Und wenn man aber wirklich auf gut Glück in einem bestimmten Rahmen eine Saite verstimmt, dann gibt es zufälligerweise Resultate, die man sich nie ausdenken könnte. Jedes Konzert ist leicht anders, weil man kann es ja nicht wirklich fixieren, wie man die Saite verändert stimmt während dem Spiel, also während einer Pause meine ich. Und das ist im Streichtrio ja der Fall, also dass sie in den Pausen runterstimmen und dann wieder raufstimmen. Ausgangspunkt ist eine Sechseltonstimmung. Und da ist eigentlich ganz klar, auch mit den leeren Saiten, nicht mal die gegriffenen Töne, es ist eigentlich noch abstrakter und noch nackter da, diese Stimmung. In letzter Zeit habe ich es immer wieder gesagt, das ist mein beautiful ugly piece. Also das ist eine süß-saure, hässlich-schöne Angelegenheit. Und man muss sich richtig ein bisschen durchbeißen, weil es sind die klassischen Quinten, die man ja reinstimmen soll und die man ja so lange übt als Geiger und als Streicher. Genau diese werden ja jetzt eigentlich unterwandert und in eine unmögliche Stimmung, kann man fast sagen, in eine ja, ein bisschen verrückte Stimmung gesetzt. Also ich denke, es ist ein ziemlich radikales Stück.
Thank you.
Das Streichtrio von Edo Haubensack, komponiert 1994, gespielt von Noemi Schindler, Geige, Jean-Paul Minelli-Bella, Bratsche und Christoph Rohr, Cello. Edo Haubensack nannte dieses Stück vorhin sein Beautiful Ugly Piece. Und da wäre nun doch mal nachzufragen, wie hässlich wirkt denn nun eine solche Verstimmung? Wie falsch darf sie klingen?
Gibt es das überhaupt, falsch und richtig? Das gibt es ja gar nicht. Das ist ja nur eine Ansichtssache. Das ist eine Konvention. Also falsch ist etwas, wenn man innerhalb eines bestimmten Systems etwas anderes macht als vorgegeben. Das kann man als falsch bezeichnen und das möchte ich auch nicht, dass wenn etwas vorgegeben ist, dass man einfach irgendetwas macht. Also es geht eben nicht um das, sondern es geht darum, dass jeder Ton, jede Frequenz mit einer anderen Frequenz zusammen erklingen darf. Also das ist auch eine Befreiung der Harmonie oder der Melodie, dass jeder Zusammenklang möglich wird. Und wir haben noch lange nicht alles gehört. Und das interessiert mich. Darum ist es ja so ein astronomisch schön großes Feld.
Mit einer gewissen Ironie bezeichnete Edo Haubensack denn auch ein viersätziges Streichorchesterstück als falsches Konzert. Als Schein ist dort der erste Satz überschrieben und tatsächlich ist unklar, was hier richtig scheint oder eben nicht. Denn die 97 Saiten sind natürlich verstimmt und weiter umgestimmt. So meandert der Klang durch die Stimmungen und das Ohr wandert mit. Edo Haubensack komponierte diese dramatische Musik in den Jahren 1994 bis 97. Der erste Satz aus dem falschen Konzert für 97 Saiten von Ido Haubensack. Heinz Holliger dirigierte das Musikkollegium Winterthur. Eines der jüngsten Werke ist das Hornstück Corno Sonoro. Und hier ist Ido Haubensack nochmals etwas anders vorgegangen. Das Horn wird mit sich selber multipliziert. Aus rein praktischen Gründen. Fünf Hörner bringt man nicht so leicht zusammen.
Es ist einfach ein Horn, und aber fünfstimmig mit vier vorab neu gestimmten Grundtönen des Horns. Und es ist dasselbe Prinzip, Scordatura, also accordare heißt stimmen, scordare heißt verstimmen. Das kann man auf, dieses Wort kann man auf jedes Instrument anwenden. Und das ist ein fünfstimmiges Hornstück, und da kommen einfach sehr, sehr enge Intervalle vor und sehr äußerst neue Intervallklänge und harmonische Klänge, die ich selber auch noch nie gehört habe. Und das ist wieder ein, für mich ein Zeichen, weitermachen.
Weitermachen. Dies zum Schluss. Mikrotonalität ist tatsächlich ein weites Feld, und darin gibt es noch etliches zu entdecken. Das wird deutlich in der quasi räumlichen Wirkung dieses Hornstücks von 2015. Es heißt Corno Sonoro und wird vom fünffach multiplizierten Hornisten Samuel Stoll gespielt.
Falsches Konzert. Die Zwischentöne des Ido Haubensack. In der neuen Musik brachten wir eine Sendung von Thomas Mayer, eine Produktion des Südwestrundfunks aus dem Jahr 2018. Es sprach der Autor, Redakteurin am Mikrofon war Caroline Naujoks.